Viele sind in dieser Urlaubszeit auf Entdeckungsreise. Es gibt so viele schöne und spannende Entdeckungsreisen zu unternehmen. In ein unbekanntes Land zum Beispiel, in ein unerforschtes Gebiet und an viele andere Stätten. Aber es gibt auch schreckliche Entdeckungsreisen. Zum Beispiel zurück in eine Geschichte, die viel Streit und Krieg brachte, an Gedenkstätten von Gräueltaten, wo Verbrechen deutlich wurden, gerade aus dem Dritten Reich. Schlimme Erinnerungen, schmerzhafte Gedanken werden wach durch Entdeckungsreisen in das menschliche Herz. Sollen wir aber heute Morgen durch das Wort Gottes geführt werden, nämlich durch den 14. Psalm. Wer die Bibel dabei hat, schlage es bitte mit auf und lese es mit. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Greuel, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Will denn das keiner der Übeltäter begreifen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, aber den Herrn rufen sie nicht an? Da erschrecken sie sehr, denn Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten. Euer Anschlag wider den Armen wird zu Schanden werden, denn der Herr ist seine Zuversicht. Ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme und der Herr sein gefangenes Volk erlöste. So würde Jakob fröhlich sein und Israel sich freuen. Der Abgrund menschlicher Bosheiten ist tief. Damit macht uns zunächst dieser Psalm vertraut. Hier geht ein Erschrecken durch dieses Lied des Alten Testaments über die Dummheit, wie es ausgedrückt wird, und zugleich die Frechheit, in der Menschen von Gott abfallen und jede Vorstellung an ihn aus ihrem Bewusstsein und aus ihrem Leben verdrängen und verbannen. Gott wird verachtet, verspottet, geleugnet, ihm wird der Gehorsam verweigert und von vielen ganz einfach und schlicht ignoriert. Das ist die krasse Selbstsucht, die Menschen treibt, und überhebliche Gottlosigkeit beherrschen bei vielen das Denken. Martin Luther hat schon zu diesem Psalm Folgendes gesagt. Eine Wegweisung ist er und ein Lehrpsalm, der lehrt, wie aller Menschen Lehre und Leben ohne Glauben vor Gott, lauter Greuel und ihr bester Gottesdienst ein bloßer Bauchdienst ist. David, der Psalmdichter, leidet unter diesen Umständen. Als er das beobachtet, wird er traurig, wir auch. Der Psalm könnte doch erst heute angesichts unserer Gesellschaft und unseres Volkes und der Völker in Europa zum Beispiel gesprochen sein. Völlig aktuell. Der Abfall von Gott hat viele Menschen erfasst, damals und heute auch. Es geht nicht nur um die Übertretung des ersten Gebotes hin zu fremden Göttern, denen man dient. Nein, es wird sogar jede Wirklichkeit einer höheren Macht bestritten. Ich habe einen Artikel gelesen, der anhand eines Buches, das kürzlich erschienen ist, geschrieben worden ist. Dieses Buch trägt den Titel »Die Welt ist nicht genug«. Da wird uns berichtet, dass viele Menschen merken, dass die Welt nicht genug ist. Denn alle glauben, so wird gesagt, an etwas Höheres. Die einen an die Natur, die anderen an einen Übersinn oder an eine Ideologie, der sie sich verschreiben. Andere glauben an die Ergebnisse der Wissenschaft, andere an Blut, Rasse und Nation, wie das im Nationalsozialismus der Fall war. Andere wieder an die verborgenen Kräfte von Sonne, Mond und Sternen und vieles andere mehr haben die Menschen zum Lebensinhalt erklärt. Gegen die These der Religionswissenschaft, dass alle Menschen religiös sind, behauptet der Erfurter Philosophieprofessor Eberhard Tiefensee Folgendes. Er sagt, ein großer Teil der Bevölkerung gerade in unserem Land heute ist völlig religionslos. Er nennt diese Leute areligiöse Menschen. Menschen, bei denen Gott und das Jenseits, Himmel und Hölle keinerlei Platz haben. Diese Begriffe sagen ihnen absolut nichts. Die meisten Areligiösen, so sagt er, würden sich noch nicht einmal als Atheisten bezeichnen. Nämlich ein Atheist muss ja kämpfen gegen einen Gott. Er ist ja gegen Gott. Aber die Areligiösen, für die spielt dieser Gedanke an Gott keinerlei Rolle. Ein Areligiöser hat das Thema Gott und Glauben nicht einmal in seinen Gedanken abgelegt, sodass er darauf zurückgreifen könnte. Die Abwesenheit jedes Gedankens an einen Gott ist so total, dass eine Verneinung Gottes schon gar keinen Sinn mehr für diese Leute macht. Sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Sie haben keine religiösen Bedürfnisse und kennen keine spirituellen Sehnsüchte. Areligiöse haben das Religiöse völlig aus ihrem Leben verdrängt. Man kann aber doch nur verdrängen, was da ist. Deswegen sagen sie, wir haben es nicht verdrängt, weil gar nichts da ist, was wir verdrängen könnten. Es gibt keine Religion bei ihnen zum Verdrängen. Sie sagen einfach, da ist nichts. Eine Umfrage wurde gemacht am Hauptbahnhof von Leipzig. Junge Leute befragte man und hat sie gefragt, wie sie sich einstufen würden, christlich oder atheistisch. Und viele von diesen befragten jungen Leuten haben gesagt, weder noch, normal halt. Dies offenbart ein bestimmtes, heute weit verbreitetes Selbstverständnis. Es ist normal, keine Gedanken an Gott zu haben. Eine andere Erhebung: Jugendliche wurden gefragt, würdet ihr in einer Gesellschaft ohne Kirche leben wollen? 43% der jungen Leute antworteten, ist mir egal. Ist überhaupt kein Thema. Wie soll man mit ihnen umgehen? Und trotzdem erleben wir, und gerade in Berlin wird es erlebt, dass areligiöse Menschen zum Glauben kommen. Es gibt einige Gemeinden, die sich spezialisiert haben, für die da zu sein, die sich areligiös nennen. Wie ist es möglich, dass areligiöse Menschen Christen werden? Es gibt hauptsächlich 4 Faktoren, die einen Anstoß ihnen vermitteln können, in Jesus Christus den Sinn des Lebens zu finden. Der erste Anstoß kann kommen, indem sie Menschen mit einem lebendigen Christsein begegnen, das überzeugt. Der zweite Anstoß kann kommen von der Erfahrung einer helfenden Zuwendung durch Gott in der Not des Lebens. Dass sie mit einem Mal merken, wir sind in der Sackgasse angekommen, aber hier hat eine helfende Hand eingegriffen. Der dritte Anstoß kann von der Fragestellung her kommen, welchen Sinn hat mein Leben überhaupt? Hat es überhaupt einen Sinn? Und der vierte Anstoß kann kommen von den Grenzerfahrungen des Lebens, von Krankheit, Leid, Tod oder anderen Dingen, mit denen der Mensch von sich aus nicht fertig wird. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. So lesen wir hier in diesem Psalm. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen, das ich gelesen habe, das aus diesem neu erschienenen Buch stammt, das ein Pfarrer geschrieben hat, der in Berlin arbeitet und sich um diese areliösen Leute kümmert. Da war Susanne. Sie wurde eingeladen von einer Kollegin, die mit ihr studierte, an der Berliner Fachhochschule, zu einem Gottesdienst. In diese Gemeinde, die sich für die Areliösen besonders verantwortlich weiß. Und sie kommt zum ersten Mal in diesen Gottesdienst. Zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt in einen Gottesdienst. Denn sie ist völlig ohne Religion aufgewachsen. Sie hat einfach gesagt, als sie die Einladung bekam, es kann ja nicht schaden, sich mal umzusehen und auch mal einen Gottesdienst zu besuchen. Und als sie reinkommt, ist sie sehr überrascht. Sie hat ganz andere Vorstellungen gehabt. Die Gemeinde ist gefüllt mit vielen jungen Leuten. Das hat sie nicht erwartet. Die Raumgestaltung verwundert sie. Sie hatte immer gedacht, hier geht's altertümlich zu. Es ist so zeitgemäß und so modern alles hergerichtet. Im Foyer eine Kaffeebar und so weiter. Und viel buntes Volk sitzt dort auf den Stühlen in dieser Gemeinde. Und nun soll sie das Evangelium von Jesus Christus hören. Sie sagt, vielleicht ist das alles hier ein bisschen amerikanisch, aber man kann es ja einfach mal über sich ergehen lassen. Und während die Leute in diesem gefüllten Raum Gott mit Liedern loben, spürt Susanne, so heißt sie, wie etwas ihr Herz berührt. Zart, zärtlich, wohltuend. Das hat sie noch nicht so erlebt. Sie kann es nicht erklären, aber sie fängt an zu weinen. Und sie weint den ganzen Gottesdienst über. Sie hat keine Ahnung, was in ihr vorgeht. Kummer hat sie nicht. Sie lebt auf der Sonnenseite des Lebens. Es geht sonst alles glatt. Und das Heulen im Gottesdienst ist ihr peinlich. Nach dem Gottesdienst verlässt sie schnell verwirrt diesen Saal. Und sie muss weiter weinen. Und dann lädt sie die Kollegin wieder zum nächsten Sonntag ein. Doch wiederzukommen. Und sie sagt, ich möchte eigentlich nicht. Es ist mir zu peinlich, wenn ich dann wieder weinen muss. Und doch, sie überlegt sich's anders und kommt wieder. Und wieder muss sie weinen, den ganzen Gottesdienst gegenüber. Aber sie sagt, es hatte nichts Bedrohliches an sich. Im Gegenteil, mich berührt etwas an meinem Herzen und das tut mir gut. Und ab diesem Sonntag sitzt sie jeden Sonntag im Gottesdienst und spürt an sich eine Wirkung des Heiligen Geistes. Es ist, so hat jemand ihr erklärt, wie so ein liebender Wind, der vom Himmel kommt, und du spürst den Finger Gottes, wie er an dein Herz anklopft und Einlass in deinem Herzen begehrt. Er wirbt um dich. Und dann fängt sie an, Bücher über den Glauben zu lesen. Sie besucht schließlich einen Glaubenskurs in der Gemeinde. Und in diesem Kurs gibt es auch eine Abwandlung, wie man Jesus ins Leben aufnimmt und dass denn der Heilige Geist uns bezeugt, dass man dann ein Kind Gottes geworden ist, wenn Jesus in die Mitte des Lebens kommt. Und sie entscheidet sich für Jesus Christus und einige Wochen später lässt sie sich taufen. Eine völlig areliöse Frau entdeckt, dass die Welt nicht gut genug ist, wie das Buch heißt, und findet zum Glauben an Jesus Christus. Eine wunderbare Erfahrung. Der Mensch ahnt und weiß vielleicht sogar, dass es Gott gibt, aber er entscheidet sich dennoch, ohne Gott zu leben. Hier heißt es, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Was für eine Aussage. Wer sich gegen besseres Wissen gegen Gott entscheidet und ihn vielleicht leugnet, die Bibel nennt diesen Menschen einen Toren. Aus der Verneinung Gottes, so wird hier gesagt, werden die bösen Taten im Leben eines Menschen geboren. Da gibt es einfach keinen Höheren mehr, der einem verbindliche Werte mitgibt, nach denen man sich richten kann, sondern man verlegt alle Wertvorgaben in das eigene Denken, in das eigene Herz und wird hin und her geworfen von den Gefühlen, die einen dann beschäftigen und hin und her werfen. Und weil der Mensch sich gegen eine Grundwahrheit und eine Grundwirklichkeit, nämlich dass ein Schöpfer da ist, wendet, erklärt er sein Leben letztlich für sinnlos, weil es nicht getragen wird von diesem, der ihn geschaffen hat. Obwohl der atheistische Gottesleugner sich dabei sehr klug, modern und wissenschaftlich vorkommt, ist er blind für die letzte Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes, der er gegenübersteht. Und die Folgen sind katastrophal. Das Urteil des himmlischen Richters ist eindeutig. Hier heißt es, sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Gräuel. Da ist keiner, der Gutes tut. Das provoziert uns, was hier gesagt wird. Sie taugen nichts, sind verdorben, denn ein Atheist hat an der Weisheit aus dem Wort Gottes keinen Anteil. Es heißt ja, dein Wort macht mich klug und die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. In den Sprüchen Salomos, Kapitel 1, Vers 7 kann man es nachlesen. Und dann heißt es weiter in der Heiligen Schrift, ohne Glauben kann niemand Gott gefallen. Alles tun, aller Humanismus, alle guten Taten ohne Gott und ohne seine Liebe sind nicht gut vor ihm, der über uns das Urteil spricht. Das provoziert uns doch total. Das kann man doch nicht stehen lassen als ein denkender Mensch. Ja, der edelste Mitmensch fällt unter das Urteil, da ist keiner, so heißt es hier, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das erinnert uns an das Kapitel 3 im Römerbrief. Da kann man auch im Neuen Testament das sehr ausführlich nachlesen. Die Leugnung Gottes ist nie ein Fortschritt, sondern immer ein Zeichen der Dekadenz, der Entartung und des Zerfalls einer Kultur. Darum geht es nicht, so wie unsere Bundeskanzlerin kürzlich einmal sagte, hauptsächlich darum, dass wir Toleranz üben, sondern es geht hauptsächlich darum, dass wir zu den Wurzeln des Evangeliums zurückfinden und von daher unser Leben seine Gestaltung findet. Die ganze Existenz und das ganze Wesen ist durch die Abwendung von Gott in der Wurzel verdorben. Auch das Gute, das der Mensch meint zu tun, ist in Wahrheit nicht gut, wenn es nicht im Gehorsam gegenüber Gott, seinem Herrn, geschieht. Das ist eigentlich eine unheimlich provozierende Aussage, wenn man sich das richtig überlegt. In dieser Welt geschieht doch viel Gutes. Aber in 1. Korinther 13 schreibt der Apostel Paulus, selbst wenn du alle deine Habe den Armen gäbest, also viel Gutes tust, und hättest der Liebe nicht, die von Gott herkommt, würde dir es nichts nützen. Und ein Theologe hat einmal gesagt, wo Gott nicht ist, da ist auch keine gute Tat. Das provoziert uns, was im Psalm 14 steht. Nicht wenige, sondern alle sind von Gott abgefallen, heißt es hier. Das ist kein menschliches, sondern Gottes Urteil. Gott sucht vergeblich nach anderen. Der Radikalismus dieses Urteils ist erschreckend und reizt jeden Idealisten, der sich immer strebend um das Gute bemüht, zum Widerspruch. Das kann nicht anders sein. Und hier wird nicht von der Warte des Menschen aus geurteilt, sondern vom Richterstuhl Gottes her das Treiben auf dieser Welt betrachtet. Lese man das mal nach in Römer Kapitel 3. Und jeder Einspruch von Seiten des Menschen muss vor Gott verstummen. Er gilt nicht. Die einzige Hoffnung, die der Mensch in seiner Gottentfremdung und Gottlosigkeit hat, ist die Umkehr zu Gott. Und dass man sich hinwendet zu ihm und von daher das Leben sinnvoll gestaltet. Wer wirklich Verstand hat und nicht zu diesen Toren gezählt wird, die sagen, da ist kein Gott, der sucht Gott und öffnet sich für die Möglichkeit, dass es doch einen geben könnte, auch wenn man keine Erfahrung bisher mit ihm gemacht hat. Wir können es ja nicht ausschließen. Hier heißt es, klug sind die Leute, die nach ihm fragen. Er sucht den Einzelnen. Hier heißt es, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Ich muss nicht gleich zu der Überzeugung kommen, da ist Gott. Aber ich soll in das Fragen versetzt werden, gibt es ihn? Und wenn es ihn gibt, wie sieht mein Leben aus seiner Sicht aus? Wer wirklich Verstand hat, sucht Gott. Es gibt so etwas wie einen inneren Zug zu Gott hin, unserem Schöpfer, dessen wir in der Tiefe unserer Seele uns auch bewusst sind. Und viele Menschen müssen nach ihm fragen. Und Gott wird jedem Geschöpf persönlich gerecht. Und er schlägt nicht einfach pauschal zu. Er sieht das verborgene Suchen. Er sieht vom Himmel, ob Menschen da sind, Einzelne, die nach ihm fragen und ihn suchen. Hast du das noch vor dir? Bist du gerade in dieser Phase vielleicht, ihn zu suchen? Und die Macht der Verblendung ist sehr groß. Das wird uns hier auch gesagt. Wer will denn keiner der Übertreter begreifen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, aber den Herrn rufen sie nicht an? Verstand und Einsicht scheinen ganz zu fehlen. Sie achten Gott nicht und essen doch täglich sein Brot, das er schenkt, und leben täglich aus ihrer Hand. Und sie können doch ohne das Geschenk Gottes nicht einmal einen einzigen Atemzug tun. Und hier heißt es, sie rufen Gott nicht an und reißen das Brot des Herrn wie einen Raub an sich. Kennen wir das? Dass viele in unserem Volk sich übers Essen stürzen und Gott nicht die Ehre geben und ihm danken, dass wir genug zu essen haben? Wie aktuell ist das doch, was hier steht? Sie nähren sich, aber den Herrn rufen sie nicht an. Die Verblendung ist groß. Das Zweite, was ich in den Versen 5 und 6 sehe, das Erschrecken vor dem Gericht Gottes geht durch Kopf und Herz. Da heißt es, da erschrecken sie sehr, denn Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten. Euer Anschlag wider den Armen wird zu Schanden werden, denn der Herr ist seine Zuversicht. Das große Erwachen und Erschrecken wird einmal über die selbstsicheren Leugner Gottes kommen. Gott ist auf dem Plan, nicht nur als Retter, sondern auch als Richter der Gottlosen. Es ist merkwürdig. Es gibt in unseren Tagen so viel Verkündigung, die sich auf die Bibel beruft, aber diese Seite Gottes, dass er nicht nur Retter ist, der alle ans Ziel bringt, sondern auch Richter sein wird, der Menschen vom Reich Gottes ausschließt, wird ausgeklammert. Mit welchem Recht eigentlich? Haben wir das Recht zu sezieren? Über Nacht kann er das hochmütige und trotzige Problem und Prahlen in Ohnmacht und Entsetzen verwandeln. Wir haben biblische Beispiele dafür. Ich kann nur kurz darauf hinweisen, aus zeitlichen Gründen. Man kann mal nachlesen, Daniel Kapitel 5, Belsazar, der über Gott lästerte und einen ganz tiefen Weg geführt wurde in seiner Gotteslästerung, bis er zur Anbetung Gottes fand. Oder bei den Ägyptern kann man das finden in 2. Mose Kapitel 14. Ich kann darauf nicht näher eingehen. Es wird der Tag kommen, an dem alle Menschen sehen, dass Gott bei den Gerechten ist. Wer ist denn gerecht? Der alles versucht, gut zu machen? Nein, es sind ja die Leute, die sich durch Jesus Christus, durch Gottes Gnade gerecht sprechen ließen. Die Vergebung Gottes in Jesus Christus angenommen haben und Gott dafür danken, dass sie durch Gnade gerettet worden sind. Das sind die Gerechten, nicht die alles richtig gemacht haben. Davon gibt es nämlich keinen auf der Erde. Sondern nur, der Jesus angenommen hat als seinen Herrn. Dann geraten die Gottesleugner in große Angst, so steht es hier, weil sie immer von Gott getrennt bleiben und vom Himmel ausgeschlossen sind, weil sie Jesus nicht wollten und an ihm vorbeigelebt haben. Und alle Unrechtleidenden finden bei Gott Zuflucht, Hilfe und Trost. Das ist doch wunderbar hier ausgedrückt. Euer Anschlag wider den Armen wird zu Schanden werden, denn der Herr ist seine Zuversicht. Ja, diese Armen werden auch in der Bergpredigt von Jesus genannt. Das sind die Menschen, die vor Gott keine guten Werke hinhalten und sagen, Gott, deswegen musst du mich annehmen, sondern die ganz arm vor Gott stehen und sagen, von deiner Gnade bin ich abhängig und von deiner Vergebung. Die werden das Reich Gottes erben. Die werden am Ziel sein. Es ist nicht unsere Leistung, sondern Gottes Leistung, die er in seinem Sohn auf Golgatha vollbracht hat, die uns rettet. Und das Letzte, die Sehnsucht nach der Herrschaft Gottes wird gestillt. Das ist eine wunderbare Erfahrung, die Menschen machen sollen, wie bei dieser Susanne, von der ich eben erzählte. Es gibt ja ein Sehnen in der ganzen Schöpfung nach Erlösung. Nicht wahr? Man kann wunderschöne Naturfilme sehen. Auf einmal sieht man das Gräuliche, wie Tier vom Tier lebt und einander umgebracht wird. Und in Römer Kapitel 8 steht, dass die ganze Schöpfung nach Erlösung schreit. Und das ist ja nur ein Beispiel für viele andere. Die Schöpfung seufzt. So schreibt es Paulus in Römer Kapitel 8, dass etwas Neues passiert. Und Menschen beten um Erlösung für die ganze Schöpfung. Ich kann das jetzt nicht lesen, sondern lest zu Hause mal durch Römer 8, Vers 9 bis 28. Und dieses Gebet wird erhört werden, die Schöpfung wird erlöst werden, Jesus wird wiederkommen. Himmel und Erde werden neu geschaffen. Schon im Alten Testament, im Propheten Jesaja ist ganz wunderbar davon geschrieben, was dann passiert. Da heißt es, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Das hat Gott versprochen und das wird er einhalten. Und im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, wird uns gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Da ist zu viel Blut geflossen auf dieser Erde. Alles wird vergehen, aber dann wird alles neu geschaffen. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit zu Hause ist. Und das wird wunderbar in Offenbarung 21 beschrieben, kann man da nachlesen. Der neue Himmel, die neue Erde, die neue Stadt Gottes, wo Jesus der Herr ist, der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und das Ende der Wege Gottes mit seinen Leuten ist ewige Freude und ist das wunderbare Ziel in der neuen Welt Gottes. Das könnt ihr einfach mal nachlesen in Offenbarung 21. Und in Jesaja 35, 10 steht, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird sie entfliehen. Das Ende der Wege Gottes mit seinen Leuten ist ewige Freude in der wunderbaren neuen Welt. Wer Jesus kennt, der darf sich schon jetzt freuen und bewusst diesem Ziel entgegengehen. Wer Jesus noch nicht in sein Leben aufgenommen hat, der ist eingeladen, es heute zu tun. Und Jesus als seinen Retter zu erfahren. Amen. Wir wollen aufstehen, um miteinander zu beten. Herr Jesus, du meinst es gut mit uns. Du redest sehr deutlich durch dieses Wort. Herr, das hätten wir gar nicht gewagt zu sagen, aber dein Wort ist die Wahrheit, dass alle Gottesleugnung am Ende in die Katastrophe führt. Aber du lässt dich erfahren, wenn wir einen Spalt unser Herz für dich öffnen, mit unseren Sinnen uns von dir ansprechen lassen, dann wirst du durch deinen Heiligen Geist uns erklären, dass du eine Wirklichkeit bist und wirst es uns zeigen an Menschen, die durch dich vor uns verwandelt wurden. Und so hilf uns, dass wir alle auf diesem Weg gehen, den du den Weg der Gottesfurcht nennst, der Nachfolge Jesu Christi, dass wir fröhlich dem Ziel entgegengehen, das auf uns wartet. Amen.